Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Passiver Frontalunterricht war gestern, Lernkultur muss heute aktiv sein, in jeglicher Hinsicht. Das meinen Bildungsexperten aus Heidelberg. Wir besuchen Sie und Ihr Active Learning Center. Data Scientist, das ist laut Harvard University der attraktivste Beruf des 21. Jahrhunderts. Große Unternehmen haben längst Datenanalysten auf der Payroll. Bei kleineren und mittleren Unternehmen sieht das anders aus. Dabei ist das Potenzial digitaler Daten für den Erfolg groß. Baden-Württembergische Hochschulen entwickeln jetzt Weiterbildungsangebote für den Mittelstand. Das und mehr bei Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Ein duales Studium, das ist für die Studierenden, die gleichzeitig eine Berufsausbildung in einem Betrieb oder Unternehmen machen, zum einen finanziell attraktiv, aber natürlich auch, weil man theoretisches Wissen gleich praktisch anwenden kann oder andersherum in der Berufspraxis auf Themen stößt, die sich dann an der Hochschule im Detail aufarbeiten lassen. In Bayern wird jedes Jahr der Dualissimo ausgehoben. Das ist ein Preis für Studierende mit herausragenden Leistungen im dualen Studium. Gestern wurde der Dualissimo 2019 vergeben. Tobias Krone war für uns dabei.
Nicola Galm steht auf der Bühne und genießt den Applaus. Auf dem Arm eine große gerahmte Urkunde. Die Studentin in Pflegewissenschaften ist eine der 5 besten Absolventinnen und Absolventen eines dualen Studiengangs in Bayern.
Mich interessiert das, ich möchte mehr wissen, ich möchte noch mehr einfach auch forschen, kennenlernen und sehen, um einfach wirklich einen guten Input dann auch in die Praxis zu bringen.
Nicola Galm ist auch ausgebildete Krankenschwester. Diesen Berufsabschluss hat sie zusammen mit ihrem Bachelor gemacht. Die 27-Jährige hat dual studiert. In Bayern ist das bei immer mehr regulären Studiengängen, zumeist an den angewandten Hochschulen, möglich. Inzwischen nutzen 7.700 Studierende pro Jahr die Möglichkeiten, einerseits Ausbildungsgehalt zu beziehen und den Einstieg in die Praxis zu bekommen und zusätzlich ihre Lehre akademisch zu vertiefen. Nicola Galm nutzte ihr Studium auch für ein praktisches Auslandsjahr in Kopenhagen.
Das allererste, was ich mitgekriegt habe, ist, dass die Pflege einfach sehr hoch angesehen ist in Dänemark. Die Pflegekräfte dort sind einfach Experten auf ihrem Fachgebiet, müssen sich regelmäßig fort- und weiterbilden und das merkt man einfach im Umgang mit den Patienten.
Pflege ist hierzulande, anders als in Dänemark, noch kein akademischer Beruf, bedauert Nicola Galm. Auch deshalb hat sie ihre Ausbildung mit einem Studium kombiniert. Inzwischen studiert sie den Master Health Science an der Technischen Universität München. Der Übergang von Hochschule zur Uni klappte auch mit ihrem dualen Abschluss gut.
Letztendlich lernt man auch in einem dualen Studium, wie ein Studium funktioniert, das wissenschaftliche Arbeiten. Und auch bei mir war es im Bachelorstudium so, dass die letzten 1,5 Jahre ein Vollzeitstudium waren. Im Endeffekt die Basics, sage ich mal, die haben wir einfach auch gelernt und das ist an jeder Uni gleich.
Das ist ja kein Geheimnis. Die Dualstudierenden sind mit die Besten unter den Absolventen,
sagt Franz Boos, wissenschaftlicher Leiter der Organisation Studium Dual. Auch beim dualen Studium gibt es den Trend, nach dem Bachelor noch einen Master dran zu hängen. Für Unternehmen heißt das oft geduldig bleiben, denn ihr Interesse ist es hauptsächlich, die Studierenden als Mitarbeiter zu halten, weiß Lena Ritter vom Maschinenbauspezialisten OnTech Automation.
Gerade als kleines und mittelständisches Unternehmen konkurrieren wir natürlich auch mit Großunternehmen und Konzernen. Und da ist, denke ich, das duale Studium eine sehr gute Möglichkeit, um die zukünftigen Fach- und Führungskräfte frühzeitig an das Unternehmen zu binden.
Und sie letztlich auch in der Region zu halten. Der Betrieb mit seinen 150 Mitarbeitenden ist in Naila an der bayerisch-thüringischen Grenze zu Hause und leistet sich derzeit bei 14 Auszubildenden eine Dualstudierende, die dort und an der Hochschule Hof zur künftigen Führungskraft ausgebildet wird.
Ich denke, dadurch, dass man eigentlich ab dem ersten Tag Mitglied des Unternehmens ist und auch sich schon sehr frühzeitig ein belastbares Netzwerk aufbauen kann und natürlich auch die ganzen Prozesse eigentlich ab dem ersten Tag kennenlernen kann, hat man ein Stück weit einen Vorsprung zu jemandem, der jetzt studiert und ins Unternehmen reinkommt.
Doch das duale Studium ist für Unternehmen auch mit einem Risiko verbunden, denn manche lassen sich nach ihrem Abschluss schnell von anderen Firmen abwerben. Für Student Florian Berger, der neben seinem Master in Regensburg bei Osram lernt, ist das keine Option.
Klar, wenn man schon so lange im Unternehmen ist und das Unternehmen einen auch so lange gefördert hat, dann fühlt man sich auf der einen Seite natürlich wohl im Unternehmen. das ganze System würde ja nicht über so einen langen Zeitraum beiderseitig so gut funktionieren, wenn es nicht für beide Seiten passen würde. Und dann ist natürlich der Wunsch da, dass man natürlich auch in einer entsprechenden Position, die einen interessiert, im Unternehmen bleibt.
Ja, und warum sollte das auch nicht so sein? Es wäre ja immerhin vom Vorteil für beide Seiten. Wer sich beim Lernen bewegt, prägt sich den Inhalt leichter und vor allem nachhaltiger ein. Das zeigen Studien der letzten Jahre immer wieder. Was daraus folgt, sind neue pädagogische Konzepte.
Campus und Karriere. Labor.
Ja, und in dieser Rubrik Labor schauen wir immer mal wieder dorthin, wo Bildungsexperten forschen nach neuen Möglichkeiten des Lernens. Heute besuchen wir deshalb die Pädagogische Hochschule Heidelberg. Dort wollen die Fachleute bisherige Lernkonzeptionen auf den Kopf stellen. Durch mehr Bewegung, wenn es sein muss, auch mit einem Handstand im Klassenraum. Aus diesem Projekt ist das Active Learning Center entstanden, eine Art Klassen- oder Seminarraum, in dem nichts mehr so ist, wie man es von herkömmlichen Lernräumen kennt. Thomas Wagner hat sich dort mal umgehört.
Du kannst halt in Gruppen zusammengehen. Du hast nicht diesen festen Tisch, der dann so bleibt. Ja. Halt einfach auch.
Angehende Lehrerinnen und Lehrer probieren den Klassenraum der Zukunft aus. Und der befindet sich in der ersten Etage der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Innen drin ist nichts mehr so, wie man es von herkömmlichen Klassenzimmern kennt. Statt, wie man das eigentlich von Schülern erwartet, ruhig auf dem Stuhl zu sitzen und dem Unterricht zu folgen, rollen die Studierenden auf Stühlen mit kleinen Rädern quer durch den Raum, mal von einer Wand zur anderen, mal zu den Tischen. Ein Hauch von Zappel-Philipp liegt in der Luft.
Dann kann man ja einfach die Tische also relativ flexibel an die Seiten schieben.
Auch die Tische rollen auf und ab. Stühle und Tische werden ständig größer und kleiner. Die rund 50 Studierenden probieren die Höhenverstellbarkeit aus. Unruhe im Klassen- und Seminarraum statt Stille und Konzentration. Active Learning Center nennt Roland Rupp, Dozent an der PA Heidelberg, den neuen, zu allerlei Bewegung animierenden Klassenraum der Zukunft, den er selbst mitgeplant hat.
Zunächst haben wir mal einen gesundheitswissenschaftlichen Zugang. Es gibt gerade in der letzten Zeit vermehrt Studien, die darlegen, dass Sitzen ein eigenständiges Gesundheitsrisiko darstellen. Und uns geht es primär zunächst einmal darum, dass lange Sitzphasen immer wieder unterbrochen werden, weil das einen eigenen Gesundheitswert darstellt.
Okay, ich könnte jetzt mal aufstehen. Aber ich finde es immer so krass, wenn jemand aufsteht, da hat man auch den Drang aufzustehen, ja, wenn man das sieht. Das ist so.
Dem stimmen auch die Studierenden zu, die an diesem Vormittag das Ganze ausprobieren. Doch Bewegungen in den Unterricht integrieren, das macht auch um des Lernens willen an sich Sinn, betont Chiara Dold, die als Dozentin ebenfalls im Active Learning Center mitmacht.
Also ganz einfach kann man schon mal damit anfangen, dass die Gehirndurchblutung im Stehen deutlich besser ist als im Sitzen. Und dann gibt es unterschiedliche Zugänge. Also beispielsweise gibt es Untersuchungen, die sagen, dass ich Sprachen leichter lerne, wenn ich neues Vokabular oder Ähnliches mit dazu passenden Bewegungen oder Gesten oder Ähnlichem versehe. Also es sind einfach mehr Gehirnareale aktiv in dem Moment, wo ich nicht nur den Zugang habe akustisch, ne, oder visuell, sondern eben noch mich bewege.
Der Stuhl, mit dem kann ich mich drehen und überall hinrollen.
Nicht dieses klassische, man muss sich jetzt hinsetzen auf den Stuhl und da ist ein Tisch und das ist alles so vorgefertigt, sondern man ist echt viel mobiler.
Katharina Grün und Annalena Dörfler, zwei PH-Studentinnen, entdecken im Active Learning Center, wie das zuständige Rollen von Tischen und Stühlen quer durch den Raum ganz einfach Spaß macht. Wichtig erscheint aus Sicht vom Projektleiter Roland Rupp, dass diese Bewegungselemente in das reguläre Unterrichtsgeschehen integriert werden und nicht beispielsweise in Pausen angeboten werden.
Wir sprechen von Mikrobewegungen, die es einzugliedern gilt in Lehrveranstaltungen. Das heißt, es geht um einfache Alltagsaktivitäten, wie immer mal wieder das Sitzen zu unterbrechen. Die besondere Idee dabei ist, dass wir keine Lehrveranstaltungszeit für die Bewegung opfern wollen. Unsere Idee ist tatsächlich, den Lernprozess mit Bewegung zu synchronisieren. Das bedeutet, dass das beides gleichzeitig passiert.
Welche Bewegungsmöglichkeiten in den Unterricht integriert werden, ohne eben den Unterricht zu stören, ist Teil des Projektes Kopfstehen, in das auch das Active Learning Center integriert ist. Keine Angst, Kopfstand machen müssen Schüler und Studierende dabei längst noch nicht. Aber so Chiara Dold, die das Projekt Kopfstehen ins Leben gerufen hat.
Unser Gedanke, Kopfstehen, es ist schlau, sich in der Lehre auch mal zu bewegen und sich bewusst zu sein, dass man nicht nur aus Kopf, sondern auch aus Körper besteht. Und zum anderen ist uns durchaus bewusst, dass wir die gängige Norm in Bildungskontexten mit diesem Projekt sprichwörtlich auf den Kopf stellen.
Ja, so das, was man in der Schule eigentlich sonst nie machen soll, ne? Das ist vielleicht jetzt so das neue Kippeln. Das kann schon mal so für Unruhe sorgen. Und ich finde es eigentlich sehr angenehm, auch so hin und her zu rollen und die Füße zu bewegen.
Nach 20 Minuten haben die Kinder den Drang, eben aufzustehen und können sich nicht mehr konzentrieren. Und bei solchem Mobiliar haben sie eben immer wieder die Möglichkeit, wenn sie den Drang dazu haben, aufzustehen und stören niemanden dabei.
Während die Studierenden die Möglichkeiten des Active Learning Centers austesten, wird auch klar, bis so eine Ausstattung buchstäblich Schule macht in vielen Schulklassenräumen und Hochschulseminarräumen, wird es noch einige Zeit dauern. Und das, obwohl sich derzeit Vertreter anderer Hochschulen buchstäblich die Klinke in die Hand geben, um mal im Active Learning Center in Heidelberg vorbeizuschauen. Dort erfahren Sie auch, was so alles noch entwickelt wurde, um Bewegungsabläufe in den Unterricht zu integrieren. Chiara Dold.
Wir haben zum Beispiel auch noch draußen eine Seminarwiese eingerichtet, die für naturnahes Lernen sorgen möchte. Allein auch schon der Wechsel. Wir gehen jetzt mal raus, wir gehen an die frische Luft. Wir haben Tischkicker, die in der Pause einfach einen ganz niederschwelligen, spaßigen Anreiz geben, mal aufzustehen. Und so ist unser Gedanke, dass wir möglichst viele Anreize während des Hochschulalltags platzieren.
Um eines zu erreichen, bessere Lernerfolge über bessere Bewegungsmöglichkeiten. Und das Konzept greife, heißt es in Heidelberg, nicht nur in Schulen und Hochschulen, sondern beispielsweise auch in der Aus- und Fortbildung von Unternehmen.
Wie umgehen mit den Mengen an Daten, die im digitalen Zeitalter auflaufen und wie daraus Mehrwert schöpfen? Das sind Fragen, mit denen sich Unternehmen beschäftigen müssen. Großunternehmen tun dies längst, haben Bachelor oder Master in Data Science eingestellt. Kleinere oder mittlere Unternehmen können sich nicht immer einen eigenen Fachmann oder eine eigene Fachfrau für die Datenanalyse leisten. 9 Universitäten und Hochschulen in Baden-Württemberg entwickeln deshalb spezielle Weiterbildungsangebote für den Mittelstand. Das Projekt heißt Data Literacy und Data Science. Die Federführung hat Professor Hermann Schumacher, selbst mittelständischer Unternehmer und Direktor der School of Advanced Professional Studies an der Universität Ulm. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, wie gut kleinere und mittlere Unternehmen in Sachen Datenwissen aufgestellt sind.
Ich glaube, dass man das so ganz nicht verallgemeinern kann, weil die aus sehr unterschiedlichen Branchen kommen. Ich denke, dass gerade Startups und Unternehmen so im IT-Bereich, die sind natürlich recht gut aufgestellt, aber man darf nicht vergessen, dass die Stärke der deutschen Industrie darin besteht, dass es eben sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen gibt, teilweise auch Hidden Champions in durchaus traditionellen Branchen, also nehmen wir mal der Metallverarbeitung etc. Und da weiß ich aus eigener Erfahrung, dass dort das Thema Data Science, das Schöpfen im Grunde auch von den Schätzen, die eigentlich in großen Sammlungen von Betriebsdaten bestehen, dass das eigentlich noch überhaupt nicht genutzt wird.
Was liegt dem zugrunde? Schlafen die Unternehmen oder was ist da los?
Ja, nee, schlafen die Unternehmen würde ich nicht sagen. Einerseits liegt es sicherlich ein bisschen an der guten Konjunktur, wo man alle Hände voll damit zu tun hat, seine Auftragsbücher abzuarbeiten. Es liegt sicherlich aber auch daran, dass die Möglichkeiten, die in dem Bereich liegen, bisher noch nicht gut genug kommuniziert wurden. Denn letzten Endes ist die Tatsache, dass es dort ja dann durchaus auch Ansätze gibt für neue Geschäftsmodelle, die auf der Nutzung von solchen Daten aufbauen, das ist noch sehr wenig, glaube ich, in das Bewusstsein von mittelständischen Unternehmern durchgedrungen, um das mal so zu verallgemeinern.
Was muss denn jetzt ein Unternehmen in Sachen Big Data, Datenerfassung, Auswertung können?
Das ist sicherlich sehr branchenabhängig. Wir gehen davon aus, dass wir zunächst einmal ein gewisses Bewusstsein schaffen müssen, welche Möglichkeiten es im Einzelfall gibt. Wir müssen zunächst einmal die Geschäftsführer, Eigentümer dazu befähigen, Visionen zu entwickeln, im Grunde genommen für das eigene Unternehmen. Ich glaube, das fehlt im Augenblick doch auch sehr stark. Und deshalb ist das so ein bisschen unsere erste Zielgruppe. Eine zweite Zielgruppe sind dann Leute, die in solchen Unternehmen tatsächlich in Zukunft auch damit zu tun haben, die ein bestimmtes Wissen darüber brauchen, was kann man mit den Daten machen, auch welche Werkzeuge stehen zur Verfügung, damit die zum Beispiel auch in der Lage sind, dann externe Dienstleister beispielsweise in Anspruch zu nehmen. Auch das setzt ja ein bestimmtes Wissen voraus.
Jetzt haben Sie Ihre Weiterbildungsangebote, die Sie entwickeln wollen, genannt Data Literacy, Data Science für den Mittelstand. Mhm. Was genau wollen Sie da vermitteln?
Also der Literacy-Teil, das ist ein bisschen das, was ich gerade geschildert habe. Wir sagen, wir müssen zunächst die Visionen vermitteln. Wir müssen Leute in die Lage versetzen, mit Dienstleistern zu kommunizieren. Wir müssen intern Mitarbeiter und Mitarbeiter, die das oft dann nur in Teilzeit machen werden, dazu befähigen, bestimmte Werkzeuge zu verwenden, die da sind, um ihre Datenmengen zu bearbeiten. Das ist so ein bisschen der Data Literacy Teil. Der Data Science Teil, das ist im Grunde genommen das, was heute auch schon teilweise in Studiengängen vermittelt wird. Das sind dann Leute, die sich mehr oder minder Vollzeit mit so etwas beschäftigen, die dann in der Lage sind, tatsächlich auch eigene Algorithmen zu entwickeln.
Jetzt sagen Sie schon, eigene Algorithmen entwickeln. Das wird sich ein kleines Unternehmen möglicherweise gar nicht leisten können, so jemanden, der solche Kompetenzen mitbringt. Was können Sie in kleineren Unternehmen denn dann an Kompetenzen weitergeben? Da ist ja möglicherweise der Stamm der Mitarbeiter relativ begrenzt.
Die müssen im Grunde genommen in die Lage versetzt werden, bestimmte Analyse-Tools, die es gibt, zu verwenden. Da gehört sicher auch dazu, dass man in begrenztem Maße in der Lage ist, zu programmieren, so in Python oder in R oder sowas, um solche Tools anzupassen. Na, oder aber, wie gesagt, man vergibt diesen Teil der Tätigkeit dann an externe Dienstleister. Aber dann muss man ja in der Lage sein, diesen Dienstleistern genau zu beschreiben, was unternehmensspezifisch dort gemacht werden muss. Und das setzt dann auch ein etwas globaleres Vorwissen durchaus voraus.
Wie wollen Sie diese Schulungen vornehmen? Sind das dann Online-Schulungen, also ganz digital, oder werden Sie vor Ort weiterbilden?
Wir haben da einen relativ großen Methodenmix letzten Endes vor. Also über Online-Schulungen werden wir den Kreis der Eigentümer und Geschäftsführer eigentlich eher nicht erreichen, sondern da wird es kurze Seminare geben, sagen wir 2 bis 3 Stunden, bei denen eben ganz gezielt und durchaus auch branchenspezifisch die Möglichkeiten vermittelt werden. Bei dem, was wir so Data Practitioner oder so etwas nennen, da wird es darum gehen, in relativ kompakten Seminaren, die so etwa 2 bis 3 Tage an Präsenz beinhalten, plus Online-Studium, plus der Möglichkeit, bei einigen unserer Partner eigene Data Labs zu verwenden, die Schulung dann so in einem Blended Learning-Verfahren durchzuführen.
Um dieses Projekt umzusetzen, haben sich 9 Universitäten und Hochschulen in Baden-Württemberg zusammengeschlossen. Das ist eine groß angelegte Taskforce, oder?
Ja. Ja, das ist so. Wir haben ja auch großen Wert darauf gelegt, dass wir auch regional gut verbreitet sind, sowohl in Baden als auch in Württemberg. Das spielt ja da auch immer noch eine gewisse Rolle, um die Wege für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus mittelständischen Unternehmen auch kurz zu halten.
Ein Service für kleinere und mittlere Unternehmen, denen fehlt es nämlich noch sehr häufig an Kompetenzen im Bereich Datenanalyse und Datennutzung. Hier will das Weiterbildungsprojekt Data Science und Data Literacy ansetzen. Professor Hermann Schumacher von der Universität Ulm hat es uns vorgestellt. Unternehmen müssen sich ranhalten bei der Datenkompetenz, wie wir gerade erfahren haben. Aber eine Kompetenz, die darf darüber nicht vergessen werden. Die Kompetenz, mit Menschen umgehen zu können, sie zu verstehen, sie zu beteiligen, gemeinsame Ziele zu entwickeln und daran zu arbeiten. Das gelingt nicht jedem Unternehmen. Da wir in einer kleinen Reihe jetzt im Juli einmal in die Arbeitswelt anderer Länder blicken, ist Schweden in diesem Zusammenhang ein interessantes Land, wenn es um das Miteinander geht. Denn die schwedische Bürokultur ist sehr speziell, wie Carsten Schmiester festgestellt hat.
Schweden ist Lagomland, so heißt das Grundprinzip des Lebens hier. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Alles sollte möglichst balanciert, ausgewogen sein. Und dann gibt es noch das Jantelagen, das wichtigste, wenn auch nicht vom Parlament beschlossene Gesetz. Der dänisch-norwegische Dichter Axel Sandemose hat es vor 85 Jahren in einem Roman beschrieben, der im erfundenen Ort Jante spielt und dessen Bewohner 10 goldene Regeln befolgen. Unter anderem, du sollst nicht glauben, dass du etwas Besonderes bist. Die Schweden mögen das Mittelmaß. Keine Ausreißer bitte. Und das gilt auch bei der Arbeit, sagt Nili Löfgren, Bereichsleiterin bei der Deutsch-Schwedischen Handelskammer in Stockholm. Ein Arbeitsplatz in Schweden kann ja sehr international sein, aber ein schwedisches Büro erkennt man daran, dass es hier sehr ruhig ist. Die Leute arbeiten für sich. Es kann auch interaktiv zugehen, aber grundsätzlich herrscht eine harmonische Stimmung mit Fokus auf Dialog, Austausch und Feedback. Man sagt den Schweden konfliktscheu nach und da ist was dran. Ein harsches Nein gibt es hier eher nicht, ebenso wenig wie deutlich sichtbare Hierarchien oder befehlsartige Anweisungen von oben. Wir sprechen in Schweden viel über Konsens. Ziel ist es, von Anfang an breite Zustimmung zu finden. Man hört unterschiedliche Ansichten, um dann gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Und wenn das nicht gleich bei der ersten Besprechung klappt, dann folgen weitere. Möte heißen diese Meetings und sind Kult. Nach dem Motto Möte, bis keiner mehr meckert, wird so lange um den Konsens gerungen, bis auch der letzte Zweifler den Widerstand aufgibt. Das kann dauern und gerade für Deutsche eine echte Geduldsprobe werden. Doch am Ende ziehen alle mit und das auch nach Dienstschluss. Noch so ein Wort, das die Schweden nicht wirklich kennen. Die Grenzen zwischen Privat und Beruf sind nicht so klar wie in Deutschland. Es ist okay, früher nach Hause zu fahren, wenn man die Kinder abholen muss. Dann arbeitet man am Abend weiter, schickt nachts oder früh am Morgen die E-Mails. Es bedeutet ja nicht, dass man seinen Job nicht ernst nimmt, bloß weil man ihn nicht in der Kernarbeitszeit erledigt hat. Das mit der Kernarbeitszeit ist ohnehin so eine Sache. Sie wird gern und gesellig unterbrochen mit der traditionellen Fika. In Deutschland gibt es ja auch die Kaffeepause. Die Fika in Schweden ist aber Teil der Arbeit, während die Deutschen wirklich Pause machen. Das sind unterschiedliche Perspektiven. Denn zum Kaffee gibt es hier immer Gebäck und Gespräche. Nicht nur, aber eben auch über die Arbeit im inoffiziellen Rahmen. Und auch so lassen sich Probleme lösen. Nämlich leise und lecker und sehr schwedisch.
Nach der Entscheidung von Forschungsministerin Karliczek für ein neues Batterieforschungszentrum in Münster statt in Bayern oder Baden-Württemberg hat es dort viel Knatsch gegeben. Die Ministerin muss in diesen Minuten im Forschungsausschuss Rede und Antwort stehen. Dabei hat sie, so haben Teilnehmer durchsickern lassen, die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. Sie habe auf das Auswahlverfahren und die Standortentscheidung keinen Einfluss genommen. Berichte, wonach die zuständige Kommission einen anderen als den letztlich ausgewählten Ort empfohlen habe, seien falsch. Mehr dazu später in der Sendung Forschung aktuell ab 16.35 Uhr. Und das war's von Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Gleich bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop geht es unter anderem um Gesichtserkennung im Gespräch mit dem Dokumentarfilmer Gerd Konrads.